Marienroth Podcast, powered by Landau Media.
Die Mitglieder des Bundesverbandes der Kommunikatoren e.V., der BDKOM, haben im Herbst ihr Präsidium für die kommenden 2 Jahre gewählt. Als Ergebnis der Wahl wurde unter anderem Präsidentin Regine Kreitz im Amt bestätigt. Zum Zeitpunkt unseres gleichzuhörenden Interviews war Frau Kreitz Director Marketing and Communications beim Climate Kick, einer Innovationsinitiative der EU unter anderem für das Thema erneuerbare Energien. Seit dem 1. November ist sie nun Director Communications bei der Stiftung Warentest. Im Interview dreht es sich hauptsächlich um die Berufsfeldstudie des BDKOM, aber auch um quasi, ja, das New Normal Arbeiten in der gesamten Kommunikationsbranche. Zu guter Letzt wollte ich aber dann doch noch wissen, was Frau Kreitz aus ihrer Zeit bei Climate Kick als Verantwortliche für Marketing und Kommunikation mitnimmt. Ton ab! Frau Kreitz, Sie sind gerade frisch wiedergewählt worden vom Bundesverband der Kommunikatoren, kurz BDKOM, und sind sozusagen für 2 Jahre wieder zur Präsidentin des Verbandes gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut.
Und wenn wir jetzt darüber sprechen wollen, Sie sind jetzt für 2 Jahre gewählt. Was hat denn der BDKOM da oder was haben Sie vielleicht auch mit dem BDKOM für die nächsten 2 Jahre, also für Ihre Legislatur kann man ja fast sagen. Was haben Sie da eigentlich vor? Was sind so vielleicht die wichtigsten, die brennendsten Themen?
Genau, ja, also ich bin jetzt nicht zum ersten Mal gewählt. Wie gesagt, ich war hatte jetzt schon die Ehre, Präsidentin zu sein. Das war von der Kontinuität her jetzt auch ganz gut, weil wir uns eben vor 4 Jahren vorgenommen haben, also da waren die ersten Diskussionen, eine komplette Neupositionierung des Verbandes zu machen oder nicht Neupositionierung, aber die Positionierung des Verbandes zu überprüfen. Das dauert natürlich seine Zeit. Das heißt, wir haben jetzt also einen, würde ich fast sagen, lehrbuchmäßigen Markenpositionierungsprozess hinter uns mit dem Ergebnis, dass wir den Verband weiterentwickelt haben oder er sich weiterentwickelt hatte und die Marke und auch der Name das reflektieren mussten. Das heißt, seinerzeit gegründet war der Verband als Bundesverband Deutscher Pressesprecher. Jetzt heißt er eben BDKOM, Bundesverband der Kommunikatoren. Und ich glaube, da hört man schon ein bisschen was raus. Ne? Wir müssen natürlich nachvollziehen und wollten das auch ganz dringend, wie sehr der Beruf sich verändert hat, wie viel breiter er geworden ist, wie viel Spezialisierung es gibt, wie viel größer die Bandbreite der Kommunikation geworden ist. Und das drückt sich jetzt eben in dem neuen Verbandsnamen und in der Gesamtpositionierung aus. Darauf wollen wir natürlich jetzt weiter. Das ist jetzt abgeschlossen, eingeführt und ich glaube, alle Mitglieder sind auch sehr glücklich damit. Es ist sehr nachvollziehbar alles. Das heißt, die Zeit war wirklich reif dafür. Aber es ist gut, dass wir jetzt nochmal eine Amtszeit haben mit so ein bisschen Kontinuität, wo wir darauf aufsetzen können. Denn jetzt geht es einfach nochmal darum, nochmal systematisch durchzugehen. Was bietet der Verband den Mitgliedern? Wie können wir das Netzwerk noch inklusiver machen, die sozusagen noch interaktiver arbeiten als Verband? Ganz wichtige Themen sind daneben auf jeden Fall die Nachwuchsarbeit. Da haben wir uns jetzt also auch personell im Ehrenamt, also mit zum Beispiel Annalena Müller von Siemens nochmal sehr verstärkt, dass wir also wirklich auch generationsmäßig eine große Bandbreite abbilden, noch stärker als früher. Also da wollen wir gucken, was können wir machen, was bringt dem Berufsnachwuchs wirklich was an Verbandsaktivitäten. Das Thema Nachhaltigkeitskommunikation wird sicherlich ein wichtiges werden. Und dann haben wir eben im letzten Jahr uns auch sehr stark mit dem Thema gendersensible Sprache beschäftigt. Das ist einfach ein Thema, was Kommunikatorinnen und Kommunikatoren zurzeit sehr beschäftigt, wo sie einfach auch gefordert sind, innerhalb der Organisationen das richtig zu moderieren, richtig aufzusetzen, richtig für die eigene Organisation eben mit diesem Bedürfnis nach fairem Formulieren zu arbeiten. Da haben wir einiges gemacht, haben ein großes Kompendium erarbeitet und darauf wollen wir auch weiter aufbauen.
Das klingt super spannend. Gerade nochmal das Thema, da wenn ich da einhaken darf, gendergerechte Sprache. Nun ist natürlich BDKOM mit Sicherheit mit Mitgliedern aus sehr unterschiedlichen Branchen unterwegs. Gibt es da quasi einen Konsens schon über die Branchen oder hängt das auch sehr stark davon ab, ob es, sage ich mal, eher zum Beispiel eine männerdominierte Branche ist oder eher eine weiblich dominierte Branche ist, die Bereitschaft dazu vielleicht auch gendergerecht zu kommunizieren?
Ja, das ist natürlich, das wissen wir ja alle, von Organisation zu Organisation unterschiedlich. Der öffentliche Sektor ist da grundsätzlich etwas weiter als Unternehmen, was sozusagen das Umsetzen gendersensibler Sprache innerhalb der Organisation angeht. Aber das ist ja auch ganz, ganz normal. Und wir als Verband sehen uns also da nicht, und ich halte das auch für ein großes Missverständnis, da irgendwelche Regeln implementieren zu wollen, sondern was wir gemacht haben, ist, wir haben einfach in einem sehr umfassenden Kompendium erarbeitet, wie ist eigentlich der Stand der Diskussion, aber eben auch, was für Möglichkeiten gibt es denn, fair zu formulieren. Denn da merkt man eben auch in der ja manchmal so ein bisschen aufgeheizten Debatte, die geführt wird, es wird sehr viel darüber, über ein diffuses Für und Wider geredet und wenig darüber, wie man es denn eigentlich machen kann. Denn es ist klar, das weiß jeder in der deutschen Sprache, man kann nicht einfach einen Schalter umlegen und plötzlich hat man eine Form des fairen Formulierens, das für jeden und jede akzeptabel ist. Das heißt, es ist ja gerade ein Prozess, den man wirklich klug moderieren muss innerhalb von Organisationen. Und dafür sind meiner Ansicht nach Kommunikatorinnen und Kommunikatoren prädestiniert. Die wissen, wie Change geht, die wissen, wie Change Communication geht, und die wissen, wie wichtig es ist, eben auch unterschiedliche Gruppen mitzunehmen. Und das ist bei so einem Prozess eben total wichtig. Und daneben, das ist jetzt im Wesentlichen auch ein Service des Verbandes, dass wir einfach ganz praktische Hinweise geben. Denn es ist nicht nur eine Frage Sternchen ja oder nein. Es gibt ja ganz vielfältige Methoden des fairen Formulierens. Und das zeigen wir eben auch auf, und wir machen Webinare dazu. Und wir wollen da niemandem was oktroyieren.
Und apropos Change, der vermutlich härteste Change für uns alle ist die Pandemie. Wie haben denn Ihre Mitglieder, ja, gerne aus Ihrer Sicht, die Pandemie bisher gemeistert? Und was waren denn auch vielleicht die dringendsten Themen, die da auch entweder in den Verband gespielt wurden oder was Sie so in Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen mitbekommen haben?
Das eine ist, was wir eben im Verband mitgekriegt haben. Das andere ist, aber das wir ja auch gerade, sprechen wir vielleicht später auch noch drüber, die große Berufsfeldstudie gemacht haben innerhalb der Corona-Zeit. Und natürlich, da befragen wir also viele tausend Kommunikatorinnen und Kommunikatoren. Das heißt, wir haben jetzt auch wirklich gutes Datenmaterial dazu, wie unser Beruf Kommunikation damit umgegangen ist. Also was dabei rauskommt und was ich auch aus den Gesprächen und aus der Verbandsarbeit wirklich bestätigen kann, natürlich ist und war die Zeit eine extreme Belastung für jeden Einzelnen. Aber was wir daraus gemacht haben, ist wirklich auch beeindruckend. Also ich würde wirklich sagen, die Kommunikation hat die Chance in der Krise ergriffen. Das sehen wir auch ganz klar an der Studie. 77% aller Befragten sagen, wir haben das eigentlich als Chance, also wir haben als Kommunikation wesentlich dazu beigetragen, die Krise zu bewältigen im eigenen Unternehmen, in der eigenen Organisation. Und eine Mehrheit sagt auch, wir gehen davon aus, dass dieser Bedeutungszuwachs, den wir erzielt haben in dieser Zeit der Krise, dass der nachhaltig sein wird. Das, finde ich, ist also ein sensationelles Ergebnis, dass sich Kommunikation hier wirklich in der Krise bewährt hat und Organisationen dabei geholfen hat, in der internen Kommunikation, in der Kundenkommunikation, in der Umstellung auf digitale Arbeitsweisen wirklich dabei geholfen hat, dieses zu bewältigen.
Und danke fürs Stichwort Berufsfeldstudie. Ganz klar zeigen Sie auf, Frauen sind in der Branche inzwischen in Überzahl. Was bedeutet das aus Ihrer Perspektive?
Also Frauen in der Mehrheit ist nichts Neues. Das haben wir schon seit einigen Jahren. Was wir in diesem Jahr und haben wir eben auch durch die Alterskohorten, also je jünger wir werden in der Alterskohorte, umso größer ist die Mehrheit der Frauen. Bei den unter 30-Jährigen sind wir bei 82% Frauen mittlerweile. Und was wir in diesem Jahr eben zum ersten Mal beobachten konnten, ist, dass auch in den Führungspositionen die Frauen nunmehr, endlich muss man da eigentlich sagen, in der Mehrheit sind. Also 58% aller Gesamtleitungspositionen sind also heute mit Frauen besetzt. Das heißt, man kann schon sagen, zum ersten Mal ist es statistisch gesehen, macht es keinen Unterschied mehr bei der Besetzung von Führungspositionen, ob ich ein Mann oder eine Frau bin.
Und trotzdem haben Sie auch über die Studie nachweisen können, gibt es das klassische und doch recht große Gender Pay Gap. Wie kommt das aus Ihrer Perspektive, wenn zum einen die Frauen generell, je jünger sie sind, desto mehr sind es in der Branche und zum anderen auch in der Führungsposition inzwischen mehr Frauen sind als Männer?
Ja, wie es kommt, weiß ich auch natürlich erstmal nicht in dem Sinne, als ich keine Daten dazu habe. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, wir ermitteln auch den Gender Pay Gap erst seit kurzem. Das war mir ein ganz großes Anliegen, dass wir den ermitteln. Das heißt, wir wissen jetzt, er liegt vor und er liegt im Durchschnitt. Also ja, da muss man immer sehr viele statistische Feinheiten beachten, aber ganz grob kann man sagen, wenn man sich Statistisches Bundesamt anguckt, die das ja auch ermitteln über alle Berufstätigen hinweg, geht man von einem Pay Gap von 18% aus und den sehen wir hier auch reflektiert bei uns in der Branche beziehungsweise bei uns in der Profession. Also ich war jetzt nicht total überrascht. Ich weiß, dass es einen Gap gibt, dass wir also kein Deut besser sind als der Durchschnitt, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber wir müssen mit diesen Daten arbeiten und ich freue mich erstmal, dass wir das transparent machen. Und natürlich ist mir das auch ein Anliegen, dass es bekannt wird, dass wir diesen Gap haben. Denn ich glaube, es ist natürlich einfacher, solche Ungerechtigkeiten zu konservieren, wenn überhaupt nicht drüber geredet wird, beziehungsweise wenn es gar nicht offiziell bekannt ist. Ne? Jetzt haben wir die Daten. Wir sorgen dafür, dass sie wirklich also in An- und Abführung in aller Munde sind. Nur so kann man ja dann auch erwarten, dass mehr Bewusstsein entsteht, mehr Problembewusstsein. Das wird, so hoffe ich doch, dazu führen, dass der Gap sich jetzt anfängt zu schließen.
Sie selbst haben auch Ihren Weg als Kommunikatorin gemacht. Jetzt sind Sie auch schon ein paar Jahre dabei. Und was mich interessieren würde, ist, wie haben Sie denn vielleicht auch den Wandel der Kommunikationsarbeit wahrgenommen? Also im Vorgespräch hatten wir es schon so ein bisschen. Ich zum Beispiel hatte das Gefühl, vor 10, 15 Jahren war das Thema, ich brauche ein gutes Interview in der FAZ, im Handelsblatt, in der Vivo. Und heute sagt man, naja, wenn man als CEO vielleicht nicht bei LinkedIn oder bei Twitter dabei ist, dann ist es vielleicht schon ein Problem. Haben Sie das Gefühl, dass die digitale Kommunikation da wahnsinnig in den Vordergrund gerückt ist oder haben Sie da vielleicht sogar eine andere Wahrnehmung?
Nein, also eine andere Wahrnehmung habe ich nicht, kann ich hundertprozentig unterschreiben. Ich meine, gut, wir haben natürlich immer, also Kommunikation, ich würde sagen, die Regeln, was ich sagen würde, die Regeln, Grundregeln guter Kommunikation haben sich nicht geändert, aber der technologische Wandel ist natürlich enorm. Jetzt sind wir nicht die einzige Profession, die in dieser Zeitspanne mit einem unglaublichen technologischen Wandel zu tun hatte und damit eben auch mit wahnsinnigen Veränderungen im eigenen Beruf, den ich für uns halt für wahnsinnig positiv halte, denn unser Spielfeld hat sich ja extrem erweitert. Wie viel spannender, würde ich sagen, ist Kommunikation heute, als sie vor 15, 20 Jahren war, wo es wirklich im Grunde genommen, wie gesagt, es lässt sich ja auch irgendwo ablesen an der Geschichte des Verbandes. Wir hießen Bundesverband Deutscher Pressesprecher, denn es war eben die Essenz, es war die wesentliche Säule des Berufs, war einfach mit der Presse zu sprechen. Und so schön das ist, hat man natürlich heute ganz andere Möglichkeiten. Was ich wohl sagen möchte, ist, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, und ein kleines bisschen können wir das auch an unserer Befragung ablesen, dass das Pendel ein bisschen zurückschwingt. Also was man ja weiß, dass die Medien wieder mehr an Bedeutung gewonnen haben während der Pandemie. Also das Bedürfnis nach wirklich solide, recherchierter, vertrauenswürdiger Information spielte damit rein. Ich habe auch den Eindruck, dass viele deutsche Medien das wirklich, also man sieht es ja ganz klar an Auflagen und so weiter. Viele haben es wirklich auch genutzt, diese Zeit, würde ich sagen, um ihre Position zu festigen, um sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das kommt auch bei uns im Beruf gerade etwas an, dass wir wieder etwas stärker anfangen zu schätzen, eben auch die Medienarbeit. Eine Zeit lang war das so ein bisschen, haben alle nur auf digitale Verbreitungswege, Content Marketing etc. geguckt. Und ich glaube, jetzt schaut man wieder etwas stärker auf den Mix und auf die Bedeutung eben auch der Medienarbeit innerhalb des Mix. Und wenn sich das bestätigen würde, fände ich persönlich das auch gut so.
Das ist ganz lustig, weil Sie mir da auch ein bisschen in meiner persönlichen Wahrnehmung eine Bestätigung geben. Ich dachte gerade noch mal an Robert Habeck, der irgendwie zwei große Stunts auf, glaube ich, Twitter oder so gab, um sich dann quasi mehr oder weniger komplett aus den sozialen Medien zurückzuziehen und vielleicht auch eher wieder auf ein klassisches Gespräch mit Menschen setzte, die im Journalismus unterwegs sind. Ist es vielleicht auch so eine gewisse, ja, Social-Media-Müdigkeit und zu Recht auch, ohne es despektierlich zu meinen, eine Überforderung, mit dem ständig und überall mitkommunizieren zu müssen oder zu glauben, dass man da überall mitkommunizieren müsste?
Also ganz kurz zu Robert Habeck. Das ist natürlich, war seinerzeit natürlich ein bisschen eine Steilvorlage für professionelle KommunikatorInnen. Ich sage, ja gut, dann es wäre natürlich nicht schlecht, gut beraten zu sein und professionell beraten zu sein im Social-Media-Bereich, ne? Für so eine politische Figur und jedwede Führungsfigur, die eben im Zentrum des öffentlichen Interesses steht. Die Tatsache, dass jeder persönlich über Social Media an seine Zielgruppen herantreten kann, macht professionelle Kommunikation eben nicht überflüssig, sondern genau das Gegenteil. Es ist eben trotzdem nicht so einfach. Und das gut zu machen, ist Teil unserer Arbeit. Also nicht umsonst ist CEO-Kommunikation im Moment so eine wirklich sehr stark reflektierte Funktion innerhalb des Kommunikationsmix, weil natürlich geht es darum, authentisch zu kommunizieren, direkt zu kommunizieren, aber das heißt nicht einfach irgendwie, wie einem der Schnabel gewachsen ist, und das machen halt solche Beispiele, machen das eben klar, wie viel professionelle Arbeit und Strategie eben auch hinter solcher vermeintlich spontanen Kommunikation steckt. Ich glaube, es ist eher so eine Frage des Vertrauens, weil wir einfach wissen, also um jetzt mal anzuknüpfen an Ihre Frage, ist es vielleicht auch zu viel, ist es auch ermüdend? Ich glaube, ja, es ist viel und es ist ermüdend, aber ich würde es eigentlich eher sehen aus der Perspektive des Publikums, aus der Perspektive der Rezipienten der Kommunikation. Und da glaube ich, ist diese, das wissen wir ja auch, leben wir natürlich gerade auch, was politische Inhalte angeht, in einer Zeit mangelnden Vertrauens oder in einer Zeit, wo einfach das Vertrauen erschüttert ist. Also keiner, wenn es je der Fall war, geht mehr blauäugig auf Social-Media-Kanäle und hofft dort tatsächlich genau das zu finden. Oder keiner, weiß ich nicht, aber eine Mehrheit genau das, die solide und vertrauenswürdige Kommunikation und Informationen zu finden, die er oder sie sucht. Und das, glaube ich, stärkt unsere traditionellen Medien im Moment, dass man gesehen hat, klar, jeder kann erstmal alles behaupten auf Social Media und das belebt auch die Debatte. Ja? Aber das ist eine große Bürde, wenn man tatsächlich angewiesen ist und auf der Suche ist nach vertrauenswürdiger Kommunikation. So denke ich, ist im Moment ein bisschen die Gefühlslage, dass man sagt, Moment, da gab's doch was, was uns eben Qualitätsmedien, die gewisse Standards zu erfüllen haben, auch bieten können und was uns Social Media vielleicht nicht bietet.
Und Sie hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen, dass auch in der Berufsfeldstudie klar wurde, dass die interne Kommunikation, ja, glaube ich, auch einen neuen Fokus bekommen hat und auch vielleicht eine neue Wertschätzung erfahren hat, explizit in der Corona-Phase. Liegt es aus Ihrer Perspektive vielleicht auch daran, dass je dezentraler gearbeitet wird, also hier ist das klassische Stichwort Remote Work, desto mehr muss man vielleicht auch wieder nach innen kommunizieren, wo man, oder an der Stelle hat man vorher vielleicht gedacht, naja, das klappt auf den Fluren, das klappt auf den normalen Wegen. Hat sich da vielleicht dadurch was verändert?
Also auf jeden Fall war die Pandemie jetzt die Stunde der internen Kommunikation. Aber im Grunde genommen ist fast jede Krise hat solche Auswirkungen. Bei der Pandemie war es jetzt einfach ganz, ganz stark so, dass tatsächlich ja interne Organisation komplett umgestellt werden musste. Das heißt, es ist Veränderung, das ist Change. Und dann ist natürlich die interne Kommunikation gefragt. Wir wissen einfach, also sowohl aus der Umfrage als eben auch aus den Unterhaltungen und den Diskussionen, die wir im Verband haben, dass diese Aufgabe eben in vielen Fällen ganz hervorragend gelöst wurde und dass das eben auch dazu geführt hat, dass die Wertschätzung der internen Kommunikation wahnsinnig gestiegen ist. Also ich glaube, es gab wirklich viele Situationen, wo die Organisationsleitung, die Unternehmensleitung sich die Haare gerauft hat und gedacht, um Gottes Willen, wie kriegen wir das jetzt wohl hin? Dass es dann tatsächlich die Kommunikation und eben insbesondere die interne Kommunikation sicherlich zusammen mit HR und natürlich mit anderen Funktionen innerhalb des Unternehmens es geschafft hat, doch relativ schnell diese Umstellung auf die Beine zu bringen. Und jedenfalls haben wir dafür viele Beispiele. Und das hat dann natürlich so ein bisschen das Spotlight auf die interne Kommunikation gelenkt und hat gesehen, dass da einfach viel geleistet wird, beziehungsweise dass dieser Teil der Kommunikation sehr, sehr leistungsfähig ist oder eben da, wo es nicht so gut geklappt hat, eben auch nicht. Und man da eben gesehen hat, meine Güte, wir müssen mehr investieren in diesen Bereich. Denn was ganz klar auch rauskommt, auch aus der Berufsfeldstudie, ist eben, so sehr Kommunikatorinnen und Kommunikatoren diese Entwicklung einfach positiv sehen in dem Sinne, als sie sagen, wir haben im Grunde genommen die Chance in der Krise genutzt, sehen sie einfach als Hauptproblem das Thema Ressourcenknappheit, das Thema Personalknappheit in den Abteilungen. Denn damit sind natürlich auch wieder ganz neue Dimensionen hinzugebracht oder einfach ganz neue Bedürfnisse hinzugewachsen, die in ganz vielen Fällen ad hoc nicht erfüllt werden konnten, weil die Abteilungen gar nicht so besetzt waren.
Mhm. Frau Kreitz, Sie sind jetzt auch noch Leiterin, Director Climate Kick Marketing und Communications. Das ist ja immer wieder die klassische Frage, Marketing und Kommunikation zusammenpacken. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Weil vorher, glaube ich, waren Sie im Wesentlichen auch Kommunikatorin. Jetzt haben Sie beide Themen unter sich. Was haben Sie denn oder was nehmen Sie aus dieser Kombination mit?
Also ich war vorher 10 Jahre bei der Hertie School of Governance. Da war Marketing auch Teil des Portfolios. Das heißt, ich bin da sehr, sehr gewöhnt. Und bin auf der anderen Seite, bin ich halt ganz klar, komme ich aus der Kommunikation, nicht aus dem Marketing. Und ich würde immer sagen, also ich beobachte diese große Diskussion, die ja jetzt auch gerade wieder total an Fahrt aufgenommen hat durch bestimmte Entwicklungen in den DAX-Unternehmen. Also Mercedes ist ja jetzt das letzte Beispiel. Auch BMW hat sich anders aufgestellt und viele andere Beispiele haben wir, wo jetzt im Moment eben gerade Kommunikation und Marketing stärker zusammenwächst, stärker integriert wird. Ich glaube, die Diskussion wird uns länger noch begleiten und man hat es ja auch so gesehen, manchmal schwingt das Pendel in die eine und dann wieder in die andere Richtung. Aus meiner Wahrnehmung ist es so, dass es wirklich auch extrem auf die einzelne Organisation ankommt. In solchen Spezialorganisationen, wie ich gearbeitet habe, die sich jetzt nicht mit einem, also wie eine Hochschule, Hochschulmarketing ist was ganz anderes als Marketing in einem Unternehmen, wo es einfach um Produktmarketing geht etc. Jetzt arbeite ich in einer EU-Organisation für die Förderung klimafreundlicher Innovationen. Da ist Marketing natürlich auch ganz anders definiert. Und in beiden Beispielen, von denen ich es persönlich aus meiner beruflichen Erfahrung reden kann, war es absolut sinnvoll, das ganz eng zu integrieren. Wäre vielleicht in der vordigitalen Zeit mal anders gewesen, aber in der digitalen Zeit wäre es vollkommener Unsinn gewesen, diese Funktionen zu trennen. Aber ich sehe auch vollkommen klar, dass es eine ganze Reihe von Geschäftsmodellen gibt, wo das ganz anders ist. Da, wo es einfach viel stärker um Sales geht, wo Marketing ganz einfach ganz, ganz anders aufgestellt ist, kann wirklich eine andere Lösung auch besser sein. Also das macht es ja auch spannend. Man muss halt in der einzelnen Organisation wirklich einfach von den Zielen her denkend den richtigen Mix und den richtigen Grad an Integration finden, sollte sich da weder mit irgendwelchen künstlichen, althergebrachten Grenzen beschränken, noch sollte man jetzt das Integrationsgebot als das Nonplusultra für jedwede Organisation nehmen. Ich glaube, das wäre auch falsch. Und das belebt ja auch die Diskussion. Wie gesagt, ich glaube, sie wird uns weiter begleiten.
Frau Kreitz, das fand ich, war jetzt auch ja quasi ein schöner Schluss. Es gibt halt beides. Man muss halt nur sehen vom Ziel aus, was macht mehr Sinn, was macht weniger Sinn. Ich danke Ihnen recht herzlich für diese Zeit, die Sie mir hier zur Verfügung gestellt haben. Und da wir mit der Pandemie noch nicht ganz durch sind, bleibt mein altes Mantra, bleiben Sie gesund.
Bleiben Sie auch gesund. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.